die dunkle Nacht der Seele. Damit ist die Depression gemeint, würden wir heute sagen. Geprägt hat diesen Begriff Johannes vom Kreuz. Das ist ein Mystiker aus dem 16. Jahrhundert. Und er meint damit den Zustand, in den eine Person fallen kann, wenn das Leben nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Wenn uns Knebel zwischen die Beine geworfen werden, wir zu straucheln beginnen und hinfallen, dann kann sich ein dunkler Schatten auf die Seele legen oder eine eiskalte, starre Hand um unser Herz. Wie weiter in einer solchen Situation? Wie komme ich durch eine solche dunkle Nacht der Seele? Auch auf Davids Leben legte sich plötzlich ein solch dunkler Schatten. Er, der strahlende Jüngling, der gefeierte Held, der doch eben noch den Goliath, diesen Riesen, umgelegt hat, gefeiert vom Volk. Dieser David, plötzlich auf der Flucht vor Saul, dem eifersüchtigen König, der ihm nach dem Leben trachtet. Dieser David, gesalbt als König, auf der Flucht in Höhlen und Erdlöchern, wie geht das zusammen? Und das war dann nicht einfach so ein paar Tage oder Wochen, sondern insgesamt war David etwa 10 Jahre auf der Flucht vor Saul. So von etwa 20 bis circa 30. Mit 30, wir wissen es, ist er dann König geworden. David selbst wusste das nicht genau. Er wusste, dass er gesalbt war, aber 10 Jahre auf der Flucht, das hat er sich sicher nicht so vorgestellt. In 1. Samuel 21 und 22 können wir beobachten, wie David flüchten muss. Und es ist eine Art, ein Dreischritt in die Dunkelheit. In einem ersten Schritt wird David zum Gesetzesbrecher. Ich lese aus 1. Samuel 21, die Verse 2 bis 5. Und David kam nach Nob zu Achimelech, dem Priester. Und Achimelech kam David erschrocken entgegen und sagte zu ihm: Warum bist du allein und niemand ist bei dir? Und David sagte zu Achimelech, dem Priester: Der König hat mir einen Auftrag gegeben und zu mir gesagt: Niemand soll von der Sache wissen, in der ich dich sende und mit der ich dich beauftragt habe. Und so habe ich die jungen Männer an einen bestimmten Ort gewiesen. Und nun hast du 5 Brote zur Hand, gib sie mir oder was sich sonst findet. Daraufhin sagte der Priester zu David: Ich habe kein Brot zur Hand, das nicht heilig wäre, es ist nur heiliges Brot da. Das Schaubrot in der Stiftshütte. Und David auf der Flucht weiß sich nicht anders zu helfen. Er tischt dem Achimelech eine Lüge auf, dass er vom König selbst gesendet sei. Dabei ist er auf der Flucht vor ihm. Und fordert ihn dann auch dazu auf, ihm das Brot zu geben. Eigentlich durften nur die Priester vom Schaubrot essen. Doch David, hungrig, verzweifelt, fordert das Brot, bekommt es auch, bekommt noch das Schwert des Goliath dazu, das aufbewahrt wurde in Nob, und zieht weiter als Gesetzesbrecher. Er kommt nach Gat. Gat, das ist doch die Heimatstadt von Goliath. Wir lesen ab Vers 11, wie David zum Verrückten wird. Und David machte sich auf und flüchtete an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Und die Diener von Achish sagten zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Singen sie von dem nicht in Reigen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende? Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und er fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gott. Und er stellte sich geisteskrank vor ihren Augen und benahm sich in ihrer Gewalt, als wäre er verrückt, und er trommelte gegen die Torflügel und ließ den Geifer in seinen Bart triefen. Und Achish sagte zu seinen Dienern, ihr seht doch, dass der Mann sich wie ein Verrückter benimmt. Warum bringt ihr ihn zu mir? Mir fehlen wohl noch Verrückte, dass ihr nun auch noch den herbringt, damit er sich bei mir wie ein Verrückter benimmt. Soll der in mein Haus kommen? Stell dir das einmal vor deinem inneren Auge vor, wie verrückt David sich verhält. Ist das eines gesalbten Königs würdig? David weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Er sieht keinen anderen Ausweg. Und dann, auch in Gat kann er nicht bleiben, muss er weiter und er zieht in eine Höhle, er wird zum Vagabunden. 1. Samuel 22, 1 bis 3. David ging weg von dort und er entkam in die Höhle von Adullam. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten davon und sie kamen dorthin zu ihm herab. Und es sammelten sich um ihn alle, die bedrängt waren und alle, die verschuldet waren und alle, die verbittert waren. Und er wurde ihr Anführer und so waren etwa 400 Mann bei ihm. Und von dort ging David nach Mizpe in Moab und zum König von Moab sagte er, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich weiß, was Gott mit mir tun will. David haust in einer Höhle. Dort ist es ziemlich feucht und dunkel. Und nun betrachte einmal seine Truppe, verschuldete, bedrängte, verbitterte Männer, 400 an der Zahl. Ja, also wer von euch möchte eine solche Truppe anführen? Von bedrängten, verschuldeten, verbitterten Männern? Also das ist kein Spaß, deren Anführer zu sein. Ein fantastischer Haufen, der sich da um David gesammelt hat. Und alle in einer Höhle. David konnte nicht einmal die Sicherheit seiner Eltern gewährleisten, sodass er sie zum König von Moab brachte, dass sie dort in Sicherheit seien, bis David selber wieder wusste, was er tun sollte. Er hatte gerade keine Ahnung, was Gott mit ihm vorhatte und wartete, bis ich weiß, was Gott mit mir tun will. Wenn wir uns nun David vorstellen, in der dunklen und feuchten Höhle sitzend, umgeben von seiner illustren Schar von bedrängten, verschuldeten, verbitterten Männern, dann stellt sich mir schon die Frage, wie gelang es David zu vermeiden, dass sich die Dunkelheit auch auf seine Seele legte? Woher nahm David die innere Kraft, in dieser dunklen Zeit nicht unterzugehen? Was denkt ihr? Das Vertrauen auf Gott, ja. Er wartete, bis Gott ihm zeigen würde, wie es weitergeht. David, er war offensichtlich ein Mann mit einer starken inneren Widerstandskraft, sodass er auch in diesen äußerst schwierigen Jahren als Gesetzloser, als Verrückter, als Vagabund, der jederzeit getötet werden konnte, emotional gesund blieb und nicht zugrunde ging. Die Frage nach der menschlichen Widerstandskraft, die stellte auch in unserer Zeit Aaron Antonovsky, das ist ein israelisch-amerikanischer Soziologe. Und dieser Forscher entdeckte, dass in einer Studiengruppe von Frauen, die die Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, 30% dieser Frauen als körperlich und psychisch gesund anzusehen waren, trotz der unvorstellbaren Qualen und Entbehrungen, die sie durchlebt hatten. Und das war ein sehr erstaunliches Ergebnis, dass 30% dieser Frauen gesund geblieben sind. Und Antonovsky, er formulierte daraus aus diesen Forschungsergebnissen ein Konzept von Gesundheit. Er nennt das Salutogenese. Der Name ist nicht so wichtig. Entscheidend ist die Frage, was fördert denn die Gesundheit? Wie kann ein Mensch seine Widerstandskraft stärken, um gesund zu bleiben, auch in schwierigsten Situationen? Und Antonovsky formulierte das sogenannte Kohärenzgefühl oder machte das aus als zentralen Aspekt der Gesundheit. Und das hat drei Aspekte, dieses Kohärenzgefühl. Erstens die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, das Gefühl der Verstehbarkeit. Zweitens die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können, das Gefühl der Handhabbarkeit des Lebens. Und drittens der Glaube an einen Sinn des Lebens, das Gefühl der Sinnhaftigkeit. In der dunklen Nacht der Seele entgleiten genau diese drei Aspekte. Die Verstehbarkeit. Ich verstehe das alles nicht mehr, sagen solche Leute. Was geschieht mit mir? Ich komme nicht mehr draus. Die Handhabbarkeit. Ich verliere die Kontrolle über mein Leben. Ich habe es nicht mehr im Griff. Und natürlich die Sinnhaftigkeit. Was macht das Leben überhaupt noch für einen Sinn? Wenn alles dunkel ist, wo ist der Sinn darin, durchzuhalten, weiterzumachen? David hingegen hatte wohl ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl. Wir wollen dies anhand von Psalm 34 betrachten, den David genau in jener Zeit, vielleicht sogar in der Höhle, geschrieben hat. Die Überschrift dieses Psalmes lautet: Denn auch von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte und er wegging. Abimelech ist der Königstitel für Philisterkönige, also dem König Achish in Gat, oder? Als er sich vor dem wahnsinnig gestellt hatte und dieser ihn fortjagte und wegging. David richtet diesen Psalm auch explizit an die Gebeugten. Er spricht nicht selbst aus der dunklen Nacht der Seele heraus, wie die Klagepsalmen, sondern er reflektiert über diese Zeit. Er spricht über diese Zeit oder spricht die Gebeugten direkt an in die dunkle Nacht der Seele hinein. Das ist noch wichtig zu berücksichtigen, wenn wir jetzt diesen Psalm lesen miteinander und daraus lernen wollen. Als erstes möchte ich der Frage nachgehen, was ist der Sinn in meinem Leben? Die Frage nach der Sinnhaftigkeit, selbst in der Dunkelheit der Höhle. David zeigt gleich zu Beginn auf, was für ihn der höchste Sinn im Leben ist und bleibt. Ich lese die Verse 2 bis 4. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, und immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Gebeugten sollen es hören und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns alle seinen Namen ehren. David sieht den höchsten Sinn in seinem Leben darin, immer und zu jeder Zeit, unter allen Umständen Gott zu loben und zu preisen, seinen Namen zu ehren. Einer, der dieses gebeugte, dieses gebrochene Gotteslob wunderschön formuliert hat, ist Leonard Cohen in seinem berühmten Lied Halleluja. In einer der letzten Strophen schreibt er: "And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but Halleluja." Und auch wenn alles schief gegangen ist, werde ich vor dem Gott des Gesangs stehen mit nichts auf meiner Zunge als Halleluja. Cohen weiß, dass er Gott nichts bringen kann als nur ein Halleluja, ein gelobt sei Gott. Und für alle Niedergebeugten sind die zwei letzten Verse des Psalms ebenso wichtig, um eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn ihres Daseins zu finden. Den Frevler wird das Unheil töten und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst das Leben seiner Diener und keiner wird es bereuen, der Zuflucht sucht bei ihm. Ja, warum soll ich Gott loben und preisen? Weil Gott schlussendlich für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird richten und wer Unrecht erleidet, darf auf Gerechtigkeit hoffen. Gott wird zuletzt Gerechtigkeit herstellen. Und diese Hoffnung verleiht Sinn, selbst wenn man mit David in der Höhle sitzt. Diese zwei Punkte geben Davids Höhlendasein Sinn, dass er dazu da ist, Gott anzubeten, zu loben und zu preisen. Und dass Gott schlussendlich für Gerechtigkeit sorgen wird. Doch David macht sich in diesem Psalm auch ganz lebenspraktische Gedanken. Wie handhabe ich diese dunkle Zeit? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Erstens, ich suche Gott und rufe ihn an im Gebet. Ich lese die Verse 5 bis 8. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Von allen meinen Ängsten hat er mich befreit. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Ihr Angesicht soll nicht zu Schanden werden. Da ist ein Elender, der rief, und der Herr hat es gehört. Aus allen seinen Nöten hat er ihm geholfen. Der Bote des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er rettet sie. Wunderbar, diese doppelte Versicherung, dass Gott denen hilft, die zu ihm rufen. Gott hat auf Davids Suchen und Rufen geantwortet, als er im Elend war. Gott befreit von Ängsten. Das haben wir in der letzten Predigt gehört. Und hilft aus Nöten. Es ist gut möglich, dass David mit diesen Versen auf die Bewahrung vor dem König von Gat Bezug nimmt. Der hätte ihn wohl sicher gerne umgebracht als Vergeltung für sein Sieg über Goliath. Und interessant dabei ist, dass David in Vers 8 auch von einem schützenden Engel spricht, der sich um die lagert, die Gott fürchten und auf ihn hoffen. Ja, wie handhabe ich eine dunkle Zeit? Lerne, mit den Psalmen zu beten. Sie geben dir Worte, selbst wenn dein eigenes Herz leer und ausgetrocknet ist. Notiere dir spezifische Psalmen, zum Thema Gedankenkreisen, innere Unruhe, wäre Psalm 42 und 43 ein hilfreiches Gebet. Zum Thema Verzweiflung hilft vielleicht Psalm 13 zu beten. Wenn dich das Gefühl bedrängt, dass du selbst ungerecht behandelt wirst, dann ist Psalm 37 eine Hilfe oder Psalm 73. Und das Beten der Psalmen, das hat mir selbst auch in schwierigen Zeiten immer wieder geholfen, Gott anzurufen und ihn zu suchen. David sieht noch eine weitere Handlungsmöglichkeit. Er sagt sich, ich verhalte mich selber gut und gerecht, selbst in den größten Schwierigkeiten. Ich lese ab Vers 12. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer begehrt das Leben, wer will glückliche Tage sehen? David formuliert hier eine allgemeine Lebensregel, um glückliche Tage zu sehen. Wer also ein gelingendes und glückliches Leben führen will, der halte sich an die folgenden Regeln. Er schreibt, hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor trügerischer Rede. Meide das Böse und tue das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Aber lieber David, du hast dich doch selbst nicht an diese Gebote gehalten. Erinnern wir uns, was er zum Priester Achimelech gesagt hat? Er hat ihn belogen, ins Gesicht. Und wie er sich in Gat verhalten hat, er hat betrogen, hat sich verrückt gestellt, dass sie ihn wieder haben laufen lassen. Und er ist weiterhin in großen Schwierigkeiten. Er bringt auch noch großes Elend über den Priester Achimelech und die ganze Ortschaft Nob. Und darum sehen wir in diesem Psalm auch zuerst den Hilferuf um das Erbarmen Gottes, um sein Eingreifen, seine Gnade und dann erst die Ermahnung nach einem gerechten, nach einem heiligen Leben. Weil David selber weiß, wie schwierig das ist, selber gerecht zu handeln, gut zu handeln. Dieses Thema nach dem rechten Verhalten unter Druck und in Schwierigkeiten, das wird uns in der nächsten Predigt noch tiefer beschäftigen. An dieser Stelle soll es genügen, festzuhalten, dass David hier sagt, damit dein Leben gelingt und glücklich wird, lohnt es sich, nach den Geboten Gottes zu leben. Denn diese sind gut und lebensförderlich. Lass dich nicht von der alten Schlange in die Irre führen, die Gottes Güte bezweifelt, indem sie seine Gebote als einschränkende Freudenräuber darstellt. Und David leitet mit diesem Thema auch über zur Frage nach der Verstehbarkeit. Wie kann ich die jetzigen Leiden verstehen? David blendet die eigene Verantwortung, Schuldverstrickung nicht einfach aus. Darum betet er auch an anderer Stelle in Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. Er sagt, ja, auch ich habe Verantwortung für den Zustand, in dem ich jetzt gerade bin. Ich habe auch meinen Teil. Er stellt seine jetzige Situation aber auch in einen größeren Rahmen. Ich lese ab Vers 9 wieder im Psalm 34. Spürt und seht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der bei ihm Zuflucht sucht. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Löwen mögen darben und hungern, denen aber, die den Herrn suchen, fehlt nichts Gutes. Diese Verse reden von der Güte Gottes. Diese Güte soll nicht nur kognitiv gewusst, sondern auch emotional gespürt werden, sogar geschmeckt und verdaut und mit den Augen gesehen werden. Der Glaube ist für David nicht einfach rational, sondern eine Sache des ganzen, ganzheitlichen Menschen. Und die Verheißung, dass der, der Gott in Ehrfurcht sucht, keinen Mangel leiden wird, zeigt an, dass wir oft eben diese Mangelerfahrung machen in unserem Leben. Und gerade im Leiden ist dieser Mangel erst einmal anzuerkennen. Da darfst du sagen, ja, genau so beschissen geht es mir. Da muss nichts schöngeredet werden. Und hier geben uns die Psalmen die rechte Gebetssprache, wie wir vor Gott unser Herz ausschütten können. Und darum noch einmal, lerne mit den Psalmen zu beten. Die Psalmisten kannten keine Scheu, ihre Gefühle Gott vor die Füße zu knallen. Und in Vers 11 sehen wir unser Leben, das ist eine Suchbewegung vom Mangel, vom Leiden hin zur Erfüllung. Und diese Suchbewegung, die wird erst in der vollkommenen Begegnung mit Gott selbst zu ihrem Ziel kommen. David schreibt weiter ab Vers 16, die Augen des Herrn sind bei den Gerechten und seine Ohren bei ihrem Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, die Böses tun, um ihr Andenken zu tilgen von der Erde. Schreien die Gerechten, hört es der Herr, und er befreit sie aus all ihrer Not. In diesen Versen spricht David davon, dass Gott sieht und hört. Beachte aber bei David selbst, Gott greift nicht unmittelbar ein. Erinnern wir uns an 1. Samuel 22, 3, den Abschluss der heutigen Textlesung. Ich will warten, sagt David, bis ich weiß, was Gott mit mir tun will. Dies ist eine Spannung, die es auszuhalten gilt. Und wenn David davon schreibt, dass das Angesicht des Herrn sich gegen die richtet, die Böses tun, dann musste er 10 Jahre darauf warten, bis Gott Sauls bösem Treiben Einhalt gebot. Und das ist eine sehr lange Zeit. Und jetzt fragst du dich sicher, also wie ist diese Spannung zu verstehen? Also wie geht das denn mit der Verstehbarkeit? David schreibt da von Gottes Güte, dass Gott sieht und hört und auf der anderen Seite eine gefühlte Ewigkeit lang kein Eingreifen. Und das ist eine sehr gute Frage. Erst einmal ist dazu zu sagen, gerade wenn es dunkel zu werden droht in der eigenen Seele, dann ist es entscheidend wichtig, diese Eigenschaften Gottes nicht aus den Augen, nicht aus dem eigenen Herzen zu verlieren. Gott in seiner Güte meint es gut mit mir. Und Gott sieht und er hört. An diesem größeren Rahmen halte ich mich unbedingt fest. Und mein jetziges Leiden, das hat seinen Platz innerhalb dieses Rahmens, innerhalb des Rahmens von Gottes Güte, seinem Sehen und Hören. Und das verändert meinen Blick auf meine Situation. Aber David geht in den nächsten 3 Versen noch einen Schritt weiter, und das ist ein erstaunlicher Schritt. Ich lese ab Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn der Herr. Er behütet alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Das ist der Trost mitten ins Leiden hinein. Gott ist mir nahe. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Was für ein Trost. Gott lässt uns manchmal in Leiden geraten, mitten in die dunkle Nacht der Seele hinein, nicht weil er etwa weit weg wäre und sich gerade nicht um mich kümmern kann oder keine Zeit hat, sondern um mir nahe zu kommen. Ja, zahlreich sind die Leiden des Gerechten. David ist ein Realist. Wir sollten uns nicht wundern, wenn wir auch als Christen immer wieder vor schwierigen Lebenssituationen stehen, die uns sehr herausfordern. Wie sonst käme es dazu, dass David von zerbrochenen Herzen, von einem zerschlagenen Geist schreiben kann? Doch genau in diese Zerbrochenheit, in dieser Zerbrochenheit als Gesetzesbrecher, als verrückter Vagabund, als Outlaw, erlebt David die Nähe Gottes, die ihm zur Hilfe wird, die seine Seele schützt vor der inneren Dunkelheit, die alles lähmt und einfriert. Doch wie kann Gott denen nahe sein, die zerbrochenen Herzens sind? Weil Gott in seinem Sohn Jesus Christus sich selber das Herz hat brechen lassen über uns sündigen, verzweifelten, zerbrochenen Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3,16. Ich danke dir, Maria, für dein offenes Zeugnis. Das ist genau das, was du erleben durftest. Es ist sehr bemerkenswert, dass David uns genau in diesem Zusammenhang einen direkten Hinweis auf Jesus' Sterben am Kreuz gibt. Johannes in seinem Evangelium schreibt über die Kreuzigung Jesu: Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht: Kein Knochen wird ihm gebrochen werden. Und das ist ein Zitat aus Psalm 34. Was gibt mir die Vergewisserung, dass Gott tatsächlich gütig ist, dass er sieht, hört und eingreifen wird, dass er mir nahe ist? Weil Gott sein Wort hält. Er behütete alle seine Gebeine, die Gebeine des wahren Gerechtigen, der unschuldig am Kreuz hing. Gott behütete Jesus am Kreuz, selbst noch, als er den Schrei der Gottverlassenheit ausgestoßen hatte, selbst in seiner dunkelsten Seelennacht, in seinem Sterben, hat Gott Jesus nicht preisgegeben, sondern er hat ihn behütet. Er hat seine Verheißung gehalten, dass ihm keine Knochen gebrochen werden sollten. Ja, noch mehr, er hat ihn wieder zum Leben erweckt und dadurch Licht gebracht in die dunkelste Stunde hinein. Glaubst du, dass Jesus für dich, für all dein Versagen, für alles, was du nicht auf die Reihe gekriegt hast, für deine Sünden gestorben ist? Dann ergreife seine Hand. Er möchte dir heute nahe kommen. Denn der Herr erlöst das Leben seiner Diener und keiner wird es bereuen, der Zuflucht sucht bei ihm. Dieser letzte Vers des Psalms 34 erinnert auch an Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. David hat dies noch nicht so klar gesehen. Er konnte es noch nicht so klar sehen. Aber wir dürfen es sehen. Und es gibt heute auch die Gelegenheit, am Kreuz nach dem Gottesdienst für dich beten zu lassen, die Nähe zu Jesus zu suchen, ihm nahe zu kommen, denn er kommt denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Im Leiden Jesu Christi für uns ist Gott uns nahe gekommen. Was für eine wunderbare, was für eine tröstliche Nachricht und Wahrheit. Und so ist er auch fähig, dir in deinem jetzigen Leiden nahe zu kommen, wenn du zerbrochen und zerschlagen darniederliegst. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn es aktuell dunkel ist in deiner Seele, Gott wird es wieder heller werden lassen. Denke an David in der Höhle Adullam. Er wartete auf Gottes Eingreifen, auf Gottes Reden. Er musste eine ganze Weile warten, bis ich weiß, was Gott mit mir tun will. Doch als Gott ihn aus jener Dunkelheit befreit, wieder ans Licht geführt hatte, konnte er bezeugen, ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Von allen meinen Ängsten hat er mich befreit. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Ihr Angesicht soll nicht zu Schanden werden. Da ist ein Elender, der rief. Und der Herr hat es gehört. Aus allen seinen Nöten hat er ihm geholfen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Amen. Jesus, ich bitte dich, hilf unserem Glauben, stärke ihn, dass wir deine Güte nicht aus den Augen verlieren, dass wir daran festhalten, dass du siehst und hörst, wenn wir zu dir schreien und dass du eingreifen wirst. Ich bitte dich für die, die diese Dunkelheit über ihrer Seele haben, die zerbrochenen Herzen sind. Ich bitte sie, komm du ihnen nahe, Jesus. Du verstehst sie, weil du selber dich hast brechen lassen, indem du ans Kreuz gegangen bist. Du kennst die dunkelste Dunkelheit. Und du weißt den Weg ans Licht, denn du bist das Licht der Welt. Weise diesen Menschen den Weg zum Licht, wenn sie deine Nähe suchen. Und ich bitte dich für die Menschen in Not, gerade in Süd- und Osteuropa. Wir haben dieses eindrückliche Video gesehen. Erbarme dich über sie, die in großer Not und Armut leben müssen. Komme auch ihnen nahe, sei du ihnen nahe, dass sie sich freuen dürfen und gestärkt werden durch die Nahrung, die leibliche Nahrung, die durch die Päckli zu ihnen gebracht wurde, aber dass sie auch durch die Bibel, durch dein Wort, dich finden dürfen. Und dass du den Hunger ihrer Seele sättigst und dass sie in dir das Licht finden dürfen. Danke, dass du uns nahe bist. Danke, dass du unsere Gebete hörst und mit uns auch in die nächsten Tage, in die nächste Woche kommst.